Hallo und herzlich willkommen in dieser Podcast-Folge. Mein Name ist Thomas Mangold und ich freue mich sehr, dass du wieder mit dabei bist. Heute bin ich nicht allein, heute sind wir auch nicht zu zweit, nein, heute sind wir hier sogar zu dritt. Und zwar habe ich die Gründer von Soziale Matrix, beziehungsweise zwei der drei Gründer zu Gast, nämlich den Dennis und den Wolfgang. Und ja, gemeinsam plaudern wir über ihren Claim, ihren großen, den ich sehr, sehr interessant und sehr, sehr spannend finde, nämlich werde die stärkste und erfolgreichste Version von dir selbst. Und wir plaudern, wie man das schaffen kann. Wir plaudern aber auch über Themen wie, was ist wichtiger, Motivation oder Disziplin? Wir plaudern über Gewohnheiten und Routinen. Wir plaudern über Tagesplanung, Wochenplanung. Wir plaudern über Selbstbewusstsein aufbauen und vieles, vieles mehr. Das solltest du auf gar keinen Fall verpassen. Ein wirklich interessantes, spannendes Interview, weil vor allem der Wolfgang und der Dennis durchaus zwei unterschiedliche Charaktere sind und unterschiedlich an die Sache herangegangen sind. Und das herauszuarbeiten, war eine sehr, sehr interessante Sache. Daher kann ich dir nur empfehlen, hör rein, es wird sich definitiv lohnen. Bevor wir aber ins Interview starten, hat dieser Podcast wieder einen Werbepartner, den ich dir vorstellen möchte. Notion, der Partner dieser Podcast-Folge, ist mit Sicherheit jenes Tool, das ich am meisten nutze von all den Tools, die da auf meinem Computer sind. Und Notion hat vor kurzem eine neue Funktion vorgestellt, die ich dir auf gar keinen Fall verheimlichen will, nämlich die Q&A-Funktion. Lass mich erklären. Mit Sicherheit geht es dir auch öfters so, dass du nach Informationen suchst und dann oftmals mühsam herumklicken müsst und ja, ewig das Ganze dauert. Und genau hier kommt Q&A ins Spiel, denn egal was du suchst, du brauchst Notion zukünftig nur noch danach fragen. Extrem cooles Feature. Du hast richtig gehört. Du brauchst Notion nur noch danach fragen und Notion gibt dir die richtigen Antworten. Egal ob zu deinem Wiki, zu deinen Projekten, zu deinen Dokumenten, zu deinen Notizen, was auch immer. Q&A von Notion durchsucht alle deine Daten und gibt dir in sekundenschnelle Antworten. Aber nicht nur das, sondern Notion legt dabei natürlich auch größten Wert auf Datensicherheit. Denn deine Daten werden nicht dazu verwendet, um KI-Modelle zu trainieren. Die Daten werden verschlüsselt und damit hast ausschließlich du Zugriff darauf. Na klar. Noch was finde ich sehr genial, du kannst deine Frage an Q&A überall in Notion stellen. Also du musst nicht irgendwo erst in eine gewisse Datenbank gehen oder sonst irgendwas, sondern du kannst es überall stellen und das ist wirklich, wirklich genial. Ich kann dich nur einladen, teste die Notion KI kostenlos unter notion.com/effizient, das alles in Kleinbuchstaben, notion.com/effizient, um die leistungsstarke, benutzerfreundliche KI heute noch auszuprobieren. Und wenn du unseren Link verwendest hier, dann unterstützt du natürlich auch diesen Podcast. Notion.com/effizient. Den Link findest du natürlich auch in den Shownotes. Ich kann es dir nur sehr empfehlen, da reinzuschauen. Ich verspreche dir, du wirst begeistert sein. Und damit springen wir auch schon rein ins Interview mit Dennis und mit Wolfgang.
Ja, hallo Wolfgang, hallo Dennis. Ich freue mich sehr, dass ihr euch Zeit für dieses Interview genommen habt. Ich habe schon ein bisschen im Intro natürlich über euch verraten, aber zum Start vielleicht nochmal kurz ein paar Worte zu euch selbst, beziehungsweise vielleicht auch, was haben unsere Themen alle miteinander, den kleinsten gemeinsamen Nenner herauszuarbeiten, was haben die miteinander zu tun? Vielleicht dazu auch noch ein paar Worte verlieren.
Soll ich anfangen?
Ja, gerne.
Okay. Ja, hi, ich bin der Dennis, ich bin einer der Mentoren bei Soziale Matrix. Ich bin jetzt schon seit circa 8 Jahren in dem Business tätig, so als Coach und Mentor. Und ich finde die Frage sehr spannend, so was hat das gemeinsam? Weil ich finde, es hat unglaublich viel gemeinsam damit. So gerade bei mir in meinem Leben war es nämlich früher auch so, ich habe mich eigentlich früher gesträubt gegen so Produktivität, Organisation, Effizienz. Also komplett, ich habe immer gesagt, ich bin so nicht, ich kann das nicht. Und der Wolfi, der war früher schon immer, der war voll da drin in dem Thema. Und ich habe eigentlich bei ihm ja auch gesehen, es funktioniert und es bringt ihm voll was. Aber ich war immer so, nein, das ist nicht meine Identität, das bin nicht ich. Und erst dadurch, dass ich so an meinem Inneren ein bisschen gearbeitet habe, habe ich dann gemerkt, hey, man kann sich auch verändern, man kann auch Charaktereigenschaften dazu gewinnen, man kann halt sich zu so einer Identität machen. Und ja, das hat bei mir dann geklappt und mittlerweile bin ich genauso. Ich benutze die ganzen Pläne, Wochenpläne, Tagespläne, To-Do-Listen, alles. Das ist so witzig, wenn ich jetzt so mein damaliges Ich würde mich nicht wiedererkennen.
Ja, gut, da würde ich vielleicht gerade mal gleich einhaken. Ich stelle mich vielleicht kurz vor, also ich bin der Wolfi, ich bin 36, ich bin hauptberuflich Lehrer, dazu vielleicht später auch nochmal was. Aber bei mir war es tatsächlich auch so, dass ich in meinen 20ern extrem unorganisiert war, unordentlich war. Mich hat alles völlig überfordert. Und da bin ich tatsächlich auf einen Podcast gestoßen, der zufällig dein Podcast ist, Thomas. Und ich glaube, ich habe mir 3 Wochen im Ägyptenurlaub den ganzen Tag deinen Podcast angehört, mein Leben umgekrempelt, weil ich so diesen Willen hatte, okay, irgendwie passt es gerade nicht in meinem Leben, ich bin unzufrieden. Und mit Ende 20 habe ich gesagt, jetzt ist der Zeitpunkt, ich will da was verändern. Habe es dann grundlegend geändert und natürlich ist es jetzt so, wo wir wieder beim Thema Selbstvertrauen sind, das hat mir zu dem Zeitpunkt gefehlt. Und wenn du merkst, wenn ich was ich aus mir mache, selber in die Hand nehme, plötzlich kann ich da was schaffen und plötzlich funktioniert alles und es geht nicht mehr alles schief, plötzlich habe ich gute Noten, plötzlich bin ich erfolgreich, dann merkst du halt auch so im Kopf, wow, okay, ich habe doch selber in der Hand mein Leben. Und man schafft es, aus dieser ganzen Opfermentalität auszubrechen. Und sehr witzig, weil der Dennis sagt, er hat sich lange dagegen gesträubt. Wir kannten uns schon. Ich habe diese große Veränderung durchgemacht und zu Dennis sagt, Alter Dennis, es ist so krass, ich schaffe jetzt so viel und die To-Do-Listen und Wochenpläne und Tagespläne. Er so, boah, nee, Alter, gehen wir weg mit dem Scheiß. Also der hat jetzt auch, haben wir zusammen gewohnt, da habe ich gesagt, was will ich damit? Ich bin halt nicht so, ich will lieber spontan und das engt mich in meine Kreativität ein. Also lauter dieser Sprüche, sehr, sehr witzig. Allerdings hat er dann, ich meine, wir haben jetzt seit 7 Jahren unsere Firma gemeinsam gemerkt, okay, zu einem gewissen Punkt ist es auch einfach nötig, um professionell zu sein und auch vielleicht um an Zielen zu arbeiten, ne?
Absolut, ja. Also ich glaube, in dem Zusammenhang, die Dosis macht das Gift, von Paracelsus, glaube ich, der Ausspruch ist da, glaube ich, schon ganz wichtig auch. Ja. Man kann alles übertreiben auch, aber man kann es auch untertreiben und finde ich spannend. Ja. Willst du noch ein bisschen drüber plaudern, Dennis, wie so der Switch dann gekommen ist oder was war so dann der endgültige Auslöser, dass du gesagt hast, okay, ich gebe dem zumindest mal eine Chance?
Ja, tatsächlich der Auslöser war einfach, weil es anders nicht geklappt hat. So, ich hatte halt gewisse Ziele im Leben, wie eben jetzt zum Beispiel die Firma gründen und habe halt gemerkt, irgendwie mit meinem bisherigen Lifestyle, nenne ich es mal, so bis 14 Uhr jeden Tag schlafen, spät ins Bett gehen und go, da komme ich irgendwie nicht vorwärts. Und dann irgendwann muss man natürlich seinen Stolz quasi mal runterschlucken und einfach mal realisieren, hey, vielleicht gibt es so gewisse Dinge, die haben erfolgreiche Menschen alle gemeinsam, und habe mir dann überlegt, vielleicht muss ich meine Identität wirklich mal fallen lassen und bereit sein für diese Veränderung. Und da war dann so quasi dieser Switch.
Super. Das bringt uns gleich zum spannenden nächsten Thema. Ich kann endlich mal in einem Interview eine super Überleitung machen. Zum nächsten spannenden Thema, nämlich Motivation gegen Disziplin. Aber die beiden Themen Motivation und Disziplin. Was würdest du sagen, Dennis, vielleicht mal? War es dann doch mehr Motivation oder war es am Anfang mehr Disziplin, was dich dann vorangebracht hat? Oder was beides?
Definitiv Disziplin. Also Motivation war eher das Gegenteil da. Also ich habe mich komplett gesträubt. Aber irgendwann, also das ist halt, finde ich, so dieses Spannende. Disziplin ist für mich, fühlt sich immer sehr an wie so Erwachsenwerden, wo man dann einfach sagt, okay, hey, ich lasse mich jetzt nicht mehr von meinen Emotionen so komplett leiten oder runterziehen, sondern ich mache jetzt einfach das, was getan werden muss. Und die Motivation kam tatsächlich erst später, als dann die Erfolge kamen. So, als man dann gemerkt hat, hey, so wahrscheinlich wie es beim Wolfi ähnlich war, wo ich dann gemerkt habe, wow, krass, ich habe jetzt hier eine To-Do-Liste geschrieben und meine ganzen Ziele habe ich jetzt abgearbeitet heute. Und dann merkt man erst so, das erfüllt einen innerlich so richtig. Das gibt einem so eine richtige Befriedigung. Und das hat dafür gesorgt, dass ich dann eben Motivation bekommen habe, um noch mehr in diese Richtung zu gehen. Aber am Anfang war es wirklich eher harte Arbeit, würde ich sagen, ja.
Ist, denke ich, auch sehr gut vergleichbar mit Sport, finde ich. Also gerade wenn man das Fitnessstudio nimmt oder ich spiele Tischtennis aktiv, wenn ich 3 Wochen nicht zum Tischtennis gehe, ist die Motivation weg, genauso im Fitnessstudio. Und dann ist mein neuer Glaubenssatz, scheiß auf Motivation, Disziplin zählt jetzt. Und dann ziehe ich 2 Wochen mit Disziplin durch und dann kommt die Motivation wieder von alleine. Also muss ich sagen, ist zumindest bei mir so, was aus den Sport angeht, absolut, auf jeden Fall ähnlich, ne?
Ja, man muss immer dann wieder Momentum aufbauen, wenn man so Pause macht, und da braucht man einfach dann die Disziplin dazu. Ja, ich habe gesehen, Wolfi, du gehst zu sehr unchristlichen Zeiten Tischtennis spielen oft.
Oh, das war letzte Woche Sonntag um 7. Also würde mein Trainingspartner auch schon um 6 Uhr mit mir trainieren, würde ich es auch machen. Aber meistens liegt es an meinem Trainingspartner. Der ist noch Student, der hat noch ein bisschen einen anderen Lifestyle. Der schlägt sich immer die Hände über den Kopf zusammen, wenn ich sage, komm, lass um 7 treffen.
Super, ja. Und da sind wir gleich beim nächsten spannenden Thema, nämlich Gewohnheiten und Routinen. Das ist ja auch sowas, weil Disziplin ist ja nur bedingt vorhanden. Also irgendwann hat man dann einfach keine Willensstärke mehr. Das muss man, glaube ich, sich auch eingestehen mal untertags, dass man sagt, okay, jetzt habe ich sehr, sehr viel schon verbraucht. Ich bin schon im Notmodus sozusagen. Und da helfen halt Gewohnheiten und Routinen sehr stark. Welche haben euch am meisten geholfen, wo ihr sagt, okay, das war wirklich so auch vielleicht ein bisschen Gamechanger? Und wie habt ihr die auch implementiert in euren Tagesablauf? Vielleicht könnt ihr dazu ein bisschen was plaudern.
Also wenn man Gewohnheiten auch sagen würde, da zählt dazu, sich To-Do-Listen zu schreiben, Tages- und Wochenpläne zu machen. Ich habe angefangen wie du in Evernote, bin dann irgendwann auf OneNote geswitcht und bis heute arbeite ich tatsächlich mit dem Tool und plane mir meine Woche. Für mich ist wichtig, gerade weil ich hauptberuflich noch Lehrer bin, also vor 2 Uhr bin ich sowieso nicht zu Hause, dann muss ich noch in die Unterrichtsnachbereitung. Und dann kommt ja noch die Firma, ne, die jetzt auch nicht mit 20 Minuten am Tag irgendwie erledigt ist. Unser Baby soziale Matrix. Im Endeffekt braucht man diese guten Gewohnheiten, sich diesen Wochenplan zu machen, vielleicht früh schon in die To-Do-Listen zu schauen, was steht heute an. Ich weiß nicht, was du da aktuell nutzt. Wir sind jetzt vor kurzem mit der Firma und privat auf Todoist umgestiegen. Von Microsoft To-Do. Also mega cool finden wir es. Vielleicht kannst du dann nochmal dazu sagen, was du gerade nutzt. Bin ich nicht im Bild oder was nutzt du gerade?
Ich nutze gerade DickDick, aber es ist sehr, sehr ähnlich, was Todoist macht. Es hat nur den einen Vorteil für mich, ich kann dort auch meine Gewohnheiten tracken.
Ach, krass. Das ist intuitiv, ja. Da müssen wir auf jeden Fall mal reinschauen. Wie hieß das nochmal?
Tick, tick. Also so
tick, okay.
Tick, tick. Ja.
Ja, und im Endeffekt diese Gewohnheiten, Tagespläne, Wochenpläne zu schreiben, sie auch dauerhaft immer anzupassen, so vielleicht in Kombination mit meinem Google-Kalender, das war sehr mächtig. Und ultramächtig war für lange, lange Zeit auf jeden Fall meine Morgenroutine. Meine Morgenroutine, die eigentlich bis heute daraus steht, aufzuwachen, 1 Liter zu trinken. Ich meditiere jeden Früh mittlerweile seit 7 Jahren. Wenn ich es schaffe, wenn ich spät ins Bett komme, dann schaffe ich es früh es nicht. Meditation ist was gerade in diesen stressigen Zeiten, ich habe nun mal meistens 12 bis 14 Stunden Arbeitstage, mich auch extrem wieder runterbringt und ein bisschen grounded, weil ich meine, das ist positiver Stress. Der Lehrerjob und auch die Selbstständigkeit nebenbei und auch mein Sport sind Dinge, die mich ultra begeistern. Aber es ist schon so, wenn du niemals zur Ruhe kommst, dann dankt es dir dein Körper und dein Geist auch nicht lange.
Das ist richtig, ja. Super. Danke. Ja, wie hat das bei dir ausgesehen, Dennis?
Gewohnheiten und Routinen kamen bei mir sehr spät, bin ich ehrlich. Weil okay. Ich war tatsächlich immer so ein intuitiver Mensch, also so nach Bauchgefühl einfach handeln. An einem Tag gehe ich halt mal um 9 ins Bett, dann am anderen Tag um 3 Uhr nachts. Manchmal frühstücke ich, manchmal frühstücke ich nicht. So, es war immer so nach Gefühl. Ich würde sagen, ich mache das jetzt immer noch zum großen Teil wirklich nach Gefühl. Nur ist es irgendwie witzig. Ich glaube, meine Gefühle und meine Gewohnheiten haben sich so ein bisschen eingependelt miteinander, sodass es sich jetzt einfach richtig anfühlt, gewisse Gewohnheiten zu tun. So, ja, zum Beispiel eben, ich versuche immer also wenn ich kann, versuche ich immer abends zum Beispiel 1 Stunde vorm Schlafen gehen, nicht mehr ans Handy oder so zu schauen. Da merke ich, oder stattdessen ein Buch zu lesen. Das ist was, wo ich merke, das bringt mir am nächsten Tag einen richtig guten Start in den Morgen. Früh ist eben auch Routine, trinke Wasser, ich gehe duschen, ich esse immer ein bisschen Obst. Das ist so für mich so meine kleine Routine. Ich habe lange Zeit auch regelmäßig immer vorm Schlafen gehen meditiert. Mittlerweile habe ich nicht mehr das Gefühl, als brauche ich das so richtig, weil ich innerlich eben mich ausgeglichen fühle. Und ansonsten halt natürlich so Produktivitätsroutinen. Tatsächlich, ich habe so 2 verschiedene Modi, so mein Freizeitmodus und mein Arbeitsmodus. Und Freizeitmodus ist normalerweise so, ich setze mich am Computer und fange an, irgendwelche YouTube-Videos zu schauen den ganzen Tag. Und Arbeitsmodus sieht halt so aus, ich mache den PC an, drücke auf Todoist und sehe meine To-Do-Liste und dann mache ich mir meine gewisse Playlist an, meine Produktivitäts-Playlist, hole mir einen grünen Tee und dann wird kreativ gearbeitet.
Super. Ja, wir sind uns sehr, sehr ähnlich.
das sind ja im Endeffekt, eigentlich schaltest du dich da selber in so einen Modus, ne, um deine Fokuszeit und deinen Fokus zu kriegen, sodass du in diesen Flow-State halt reinkommst. Also Dennis hat auch sich viel mit Flow-State beschäftigt, weiß ich. Thomas, du hast das auch gemacht. Ja. Da gab es, glaube ich, sogar so eine App, die du mal empfohlen hattest, die so Flow-Musik spielt. Die hatte ich eine Zeit lang benutzt, das weiß ich noch. Aber prinzipiell ist es, sieht man ja, ne? Man kann es natürlich auf diese gerade Linie angehen wie ich oder halt auf eine intuitive Art und Weise wie der Dennis. Und das finde ich so spannend. Und auch wenn wir mit unseren Klienten arbeiten, viele Klienten kommen zu uns und sagen, okay, ich habe kein Selbstbewusstsein, ich will daran arbeiten. Und eigentlich merken wir so, der erste Punkt, der eigentlich hier mal ansteht, ist, dass sie selber sich überhaupt gar nicht respektvoll behandeln, indem sie zum Beispiel keine Schlafgewohnheiten haben, keine Morgengewohnheiten. Ich finde gerade dieses Einführen Gewohnheiten und Routinen ist auch ein Zeichen von Selbstrespekt zum Teil.
Ja.
So dass du überhaupt mal lernst, wie funktioniert mein Körper, wie funktioniere ich und wie schaffe ich es mal in so eine gewohnte Bahn reinzukommen. Ich meine, gehen wir mal davon aus, wir stammen von den Urmenschen, dann ist es auch so, die haben nicht mal bis 3 Uhr gepennt und mal bis 8 Uhr, okay. Sondern meistens sind die aufgestanden, wenn die Sonne halt aufgegangen ist. Ne?
Genau, so ist es. Absolut, ja. Ja, es ist ein spannender Gedanke, weil auch was der Dennis gesagt hat, so dieses Gefühl mal zu bekommen, ich glaube, das muss man auch entwickeln. Ja? Also passt jetzt oder passt es nicht? Und dazu muss man halt ein bisschen versuchen auch und Trial and Error machen. Und davon bin ich ein großer Fan. Und wie ihr beide richtig sagt, das ist definitiv auch ein, das sind so Ankerpunkte im Tag, diese Routinen, glaube ich. Und deswegen sind sie extrem wichtig. Ja, absolut, absolut. Eine spannende Routine ist ja auch Wochen- und Tagesplanung. Auch da habt ihr ja unterschiedliche Ansätze gehabt oder noch immer ein bisschen. Ich finde es immer spannend zu hören, wie andere das tun. Also das Tool kennen wir jetzt schon, mit dem ihr das macht. Das habe ich sehr, sehr lange auch verwendet. Du bist absolut top. Aber erzählt vielleicht so mal, wie ihr im Detail vorgeht. Wie grob plant ihr vielleicht und wie brecht ihr so eure großen Ziele, die ihr habt, so in kleine Stückchen für den Wochen- und für den Tag herunter?
Gut, vielleicht fange ich an. Ich denke, das geht nach wie vor noch ziemlich groß nach dem Muster, das du mir mal irgendwann gegeben hast. Ich weiß nicht, ob du da groß was dran geändert hast. Die Liste der nächsten Schritte sind nach wie vor so mein Ding, gerade auch in der Firma, aber auch privat. Ich meine, im Studium und auch in der Firma hast du manchmal riesige Projekte, ja. Und du wirklich auf, da haben wir so ein bisschen unser eigenes System noch mit rein, auf Baby-Steps machen musst. Also, dass du wirklich so den kleinstmöglichen Schritt machst. So würde ich sagen, planen wir die Projekte und diese Dinge fügen wir dann eben in To-Do-List oder in unser Kalender ein. Wir haben jede Woche Meetings. Und was die Firma jetzt angeht, privat ist es halt so, dass wir sich natürlich Routinen ja so einspielen mit der Zeit. Ich bin jetzt fest im Beruf, es kommen nicht mehr Riesenprojekte dazu, sondern ich habe jede Woche meinen Unterricht zum Beispiel vorzubereiten. Wenn ich meinen Unterricht vorbereite, überlege ich mir, was steht nächste Woche an. Plan natürlich Sequenzen, wie das als Lehrer dann so ist und füge dann die einzelnen Stunden in den Wochenplan ein. Privat allerdings in meinem Wochenplan habe ich direkt schon so eine Art Template mir erstellt. Da steht meine festen Arbeitszeiten drin, meine festen Sportzeiten und Co. Und dann fülle ich diese freien Zeiten im Endeffekt mit meinen To-Dos. Da habe ich dann ein 11 bis 15 Uhr Zeitfenster frei. Dann schaue ich in mein To-Do-Programm und fülle diesen Zeitraum mit ein paar Bullet Points, was in der Zeit realistisch ist. Schaut, dass ich immer genug Puffer mir einbaue, um mich nicht selber zu überfordern. Und ja, ich bin im Moment sehr unsicher. Ich glaube, ich steige früher oder später ganz auf Google Kalender um, von was meine Wochenplanung jetzt angeht, weil es sehr schön ist, das einfach in so Timeslots direkt visuell auch zu sehen, als einfach nur verschriftet. Ne?
Okay, da könnte TickTick auch spannend für dich sein. Das kann TickTick nämlich auch. Einfach mal anschauen. Ja.
Da bin ich mal gespannt,
jetzt,
ja.
Ich will jetzt nicht überreden hier zu irgendwas.
Ey, wir sind im einen Monat von 3 Plattformen gewechselt. Das ist okay.
Super, super. Ja, klingt spannend. Also ich mache es eigentlich noch genauso wie du, ja.
Ich finde bei To-Do ist doof, dass Erinnerungen kostenpflichtig sind. Das ist leider eine Sache, die finde ich nicht so gut. Gerade für die Firma, da es kostet dann 40 Euro oder sowas im Monat, dass man sich erinnern lassen kann an Termine. Bisschen arg.
Okay, verstehe, ja, definitiv. Ja, aber sonst mache ich es genauso wie du noch, Wolfgang, eigentlich Liste der nächsten Schritte herunterbrechen auf Wochen und Tage und fertig, ja, das ist nach wie vor mein Plan seit Jahren.
Ist halt auch der geringste Weg des Widerstands, auch das merken wir mit Klienten, wenn wir ihnen sagen, also angenommen, die wollen an ihren sozialen Fähigkeiten arbeiten und wir sagen, okay, du willst lernen, Menschen kennenzulernen, dann gehst du jetzt raus und sprichst morgen 20 Leute an und probierst mit ihnen Smalltalk zu halten. Das geht nicht. Ne, also ja. wir brauchen auch hier, machen wir mit den Klienten gemeinsam eine Liste der nächsten kleinsten Schritte. Und die ist erstmal vielleicht durch die Stadt gehen, jeden Tag 3-4 Menschen in die Augen schauen, bis sie die Augenfarbe erkennen können. Ne? Ja. Wesentlich niedrigere Schwelle da mal mit anzufangen. Als wenn er gleich sagt, du musst eben Smalltalk halten. oder dann vielleicht mal nach dem Weg fragen oder dann einfach ein Kompliment machen und so steigert sich das halt hoch in der Schwierigkeit. Und ich denke, so ähnlich ist ja auch bei Projekten. Wenn ich mich an meine Hausarbeiten erinnere für Studium, da habe ich viel damit gearbeitet. Schreibe ich nicht einfach den Hauptteil schreiben, sondern ich muss wirklich erstmal die Literatur recherchieren. Und danach kann ich vielleicht eine Gliederung machen. Dann kann ich die Gliederung mal Korrektur lesen. Also ich denke, das ist generell, wenn du das Problem hast, motiviert zu bleiben und diszipliniert und durchzuziehen, dann liegt es häufig daran, dass du dich selber überforderst im Kopf. Also wenn du es schaffst, diese Überforderung rauszunehmen, und das kriegst du hin, indem du so kleine Schritte konzipierst, dass die wirklich eine ganz geringe Hürde haben, dann denke ich, ist der Erfolg davor programmiert.
Ja, da genau das wollte ich tatsächlich so sagen, war so auch der Gamechanger bei mir. Weil ich war jetzt nie so der krasse Fan, so meinen ganzen Tag durchzuplanen, so wirklich so jede Stunde für Stunde für Stunde, sondern ich habe halt immer so ein bisschen flexibel gelassen. So, ich habe mir ein großes Projekt vorgenommen für den Tag zum Beispiel und weiß, okay, ich habe Zeit. Klar, ich habe jetzt nicht so einen Arbeitstag wie der Wolfi oder so, aber ich kann dann sagen, hey, ich habe jetzt 4 Stunden Slot insgesamt und teile mir dann in diesen 4 Stunden auf, arbeite ich da mal eine Stunde, da mache ich 20 Minuten mal was anderes. Also ich habe so große Timeslots, weil da fühle ich mich dann ein bisschen freier. Aber tatsächlich, dieses sich nicht überfordern, das ist absolutes Stichwort, weil ich war ein sehr, sehr krasser, sagt man im Deutschen, Prokrastinator, ja, wahrscheinlich schon. Und ich dachte immer, es liegt daran, dass ich halt eben ein fauler Typ bin, also dass ich irgendwie ein fauler Mensch bin oder so. Aber eigentlich lag es dann wirklich daran, dass ich mich selbst halt voll überfordert habe und gar nicht wusste, wie fange ich an. Das war als letztes erst, ich habe so ein kleines E-Book geschrieben und wow, da stand in meiner To-Do-Liste E-Book schreiben.
Und Dennis, so klein ist es, sind knapp 50 Seiten geworden. Ein neues Produkt.
Und dann habe ich es auch erstmal aufgeschoben wieder und ja, ich mache jetzt lieber irgendwelche anderen Dinge und habe gemerkt, oh Mann, was ist da denn los, was ist da los?
Und wir im Nacken, okay. Wir im Nacken, Dennis, und jetzt ist fertig. Wir müssen loslegen.
Und dann habe ich gemerkt, ja, auch wieder kleinschrittig aufteilen und man, ich finde, man merkt auch, also ich weiß nicht, ob das bei allen so ist, aber man hat auch so Tage, da hat man einfach mehr Kapazität und Tage, da hat man weniger Kapazität, so auch für gerade was kreative Arbeiten und Co. angeht. Und deswegen habe ich gelernt, meine Projekte dann auch anhand des Energielevels, was am Tag verfügbar ist, aufzuteilen. Und damit fahre ich dann ganz gut, wenn ich zum Beispiel an einem Tag merke, boah, jetzt habe ich richtig Bock, dann nehme ich mir eine richtig fette Aufgabe vor und am nächsten Tag, da merke ich, oh, ich bin voll geschafft, ich bin müde, wie auch immer, dann nehme ich mir eher so ganz kleine To-Dos auf und arbeite dann halt quasi eine Woche lang an einem großen Projekt oder ein paar Tage lang, bis das dann halt fertig ist. Aber das funktioniert bei mir ganz gut so.
Super, ja. Also definitiv kann ich alles nur unterstreichen. Ist wichtige Faktoren, alle, wenn die alle zusammenspielen, dann passt das gut. Ich habe auch so manchmal, ich versuche manchmal die Grenzen auszuloten und mir auch immer ein bisschen mehr reinzugeben, als möglich ist. Und ich merke dann aber auch, dass ich das auf die Unzufriedenheit, ich werde dann wirklich unzufrieden. Wenn ich es nicht schaffe, und das ist dann halt öfter mal als üblich, dann ist das so Unzufriedenheit und ist auch nicht schön. Ja, also kann ich.
Das geht mir im Unterricht so. Im Unterricht habe ich ja gar nicht die Kontrolle leider und mein Wochenplan, der sagt mir, ich schaffe das in Deutsch, ich schaffe das in Mathe und das in Englisch. Ich komme nie so weit, wie ich plane. Und das Blöde ist, ich habe keine Kontrolle darüber, sondern die Schüler haben dann nicht funktioniert. Und dann ärgere ich mich trotzdem. Ja, und das ist halt Quatsch. Vielleicht muss man da auch mal schauen, dass man den Druck bei den Schülern ein bisschen rausnimmt.
Ja, absolut. Oder Pufferzeiten. Ich weiß nicht, wie Pufferzeiten dann reinpassen
in den Unterricht. Ja, der Lehrplan in Bayern gibt nicht so viel Pufferzeiten.
Okay.
Das ist das Problem.
Okay. Da muss man dann mit dem...
Über das Schulsystem wollen wir jetzt nicht anfangen.
Ja, nein.
Bitte nicht.
Das würde den Rahmen sprengen, definitiv. Aber worüber wir reden können, ist definitiv eines meiner Hauptthemen, das Selbstbewusstsein aufbauen. Das hast du schon schön gesagt, Wolfgang, dass das zuerst mal Augenkontakt aufnehmen und sonst Schritt für Schritt steigern. Ich glaube, da gibt es viele, viele Methoden und viele, viele Möglichkeiten. Erzähl mal so, was ihr in diesem Bereich so macht und was ihr da anbietet, weil das, glaube ich, ein Thema ist. Also ich weiß es ja aus dem eigenen Umfeld, beziehungsweise auch von Klienten, dass Selbstbewusstsein halt ein großer Faktor ist, gerade in der heutigen Welt, in der heutigen Zeit. Deswegen, ja, plaudert mal ein wenig aus dem Nähkästchen, was da die spannendsten und wichtigsten Punkte sind.
Okay. Soll ich anfangen oder willst du?
Ja, mach du.
Okay. Also, erstmal glaube ich generell die Frage, warum bringen wir überhaupt Selbstvertrauen bei, kommt daher, dass wir alle drei bei uns, also wir sind zu dritt, die Erfahrung gemacht haben, wie es ist, wenn man es nicht ist und wenn man es nicht hat, dieses Selbstvertrauen. Also wenn man nicht selbstbewusst ist. Und klar, jeder so ein bisschen auf seine eigene Art erfahren. Müssen jetzt nicht krass in die lange Backstory gehen. Aber wir waren alle an dem Punkt, wo wir irgendwie das Gefühl haben, wir haben keine Kontrolle über uns, keine Kontrolle über unser Leben. Irgendwie fühlen wir uns die ganze Zeit schwach und nicht gut genug und wie auch immer diese ganzen, oder halt auch schüchtern, bei mir war es sehr krass mit Schüchternheit dann zum Beispiel verbunden. Und aus diesem Punkt haben wir uns rausgearbeitet und haben den Punkt zu kommen, wo wir uns jetzt halt im Spiegel anschauen und einfach sagen, hey, mag mich, finde mich cool und ich finde mein Leben gut, so wie es ist. Und das ist so die Motivation, die so dahinter kam. Und dann irgendwann auf dem Weg dahin haben wir natürlich uns umgesehen und gemerkt, krass, es geht irgendwie voll vielen anderen Leuten ähnlich. So voll viele Leute, die kämpfen damit, die trauen sich nicht, den Mund aufzumachen, die trauen sich nicht, Grenzen zu setzen, die trauen sich selbst nichts zu. Also da ist ja, das äußert sich ja in unglaublich vielen Facetten, das Ganze.
Die spielen riesige Rollen oder wollen sein wie jemand anderes. Ich erinnere mich an meine Schulzeit. Ich wollte immer sein wie die ganzen anderen coolen Jungs, dass ich auch so beliebt bin.
Ja, und deswegen haben wir dann eben gesagt, hey, wenn wir das irgendwie geschafft haben, an diesen Punkt zu kommen, dann lass das doch anderen Leuten beibringen. Und so war quasi dann auch so die Gründung der Firma. Mittlerweile, klar, wir machen das jetzt echt viele Jahre und ich habe bestimmt, weiß gar nicht, mit wie vielen 100 Leuten ich schon zusammengearbeitet habe. Und witzigerweise ist es irgendwie immer dasselbe. Jeder, der herkommt, die haben zwar ihre eigenen Wehwehchen, sag ich mal, die eine hat ein Problem, dem Chef Nein zu sagen, der andere ist in der Beziehung irgendwie unzufrieden, der andere findet keine Freunde oder keine Partnerin. Also das ist, jeder hat so sein eigenes Problem. Aber das Kernproblem ist immer irgendwie dasselbe. Und das ist wirklich diese innere Stärke, die fehlt und dass sie sich selbst auch nicht wirklich eben zutrauen, diese Rolle zu haben. Und woher das kommt, klar, Gesellschaft und Co. und schlechte Erfahrungen aus der Vergangenheit, alles, was man da so gemacht hat, das prägt ein Jahr und pflanzt einem ja diese Gedanken eben ein, ich bin nicht gut genug. Ich meine, überall, wo man hinschaut, in Social Media und so, vergleichst du dich ja mit Leuten, die es viel krasser sind als du, viel besser haben, besser aussehen, reicher sind, etc. Und da wird einem ja auch so ein bisschen das eingepflanzt. Und unsere Aufgabe ist es dann tatsächlich so, den Leuten wieder dieses Feuer im Inneren zu entfachen, wo sie sagen, hey, vielleicht bin ich ja doch nicht so verkehrt, vielleicht kann ich es ja doch. Und das fängt klein an mit so, ist teilweise wirklich, fangen wir an mit Leuten, dass sie sich erstmal eine Liste schreiben sollen von Dingen, die sie besonders machen. So, was ist mein Selbstwert quasi, sollen sie dann erstmal für sich definieren. Und dann heißt es dann zum Beispiel, ja, schreib mal eine DIN A4-Seite voll mit Dingen, die dich wertvoll machen. Und die meisten Leute, die können nach 4 Sachen nicht mehr weiterschreiben. Die haben sich nie damit beschäftigt, was macht mich eigentlich besonders oder was macht mich aus. Und da merkt man schon, krass, da fehlt es bei vielen schon. Und dann geht es natürlich halt weiter in tiefere Arbeit, Arbeit mit Glaubenssätzen, so wirklich dieses, eben wie es bei mir war, ich kann das nicht, ich bin so nicht, das mal aufzulösen in ein, hey, vielleicht kann ich es ja doch. Also da ist viel, viel Arbeit, das dauert sogar so bei uns. So ein Mentoring dauert auch mehrere Monate, wo wir dann wirklich aktiv mit den Leuten arbeiten.
Ja. Ich merke das schon bei meinen Schülern. Ich meine, gerade diese Social Media ist da das große Problem. TikTok, der Renner halt seit mehreren Jahren. Die Kinder, die leben da irgendeinen Traum, den irgendwelche, also ohne zu lügen, jeder Zweite in meiner Klasse möchte Influencer werden und das sind 8 Klässler, die 13 oder 14 sind. Ja, also die bewundern dann mich, weil die sehen, oh, der hat ja Follower und sonst was oder sehen irgendwelche TikToks von mir. Da gehst du dann durch die Schule und dann schreien die hinterher, oh Schmidt, ich habe hier ein neues TikTok gesehen. Und also das bedeutet für die so wahnsinnig viel, diese auf dieser Bühne zu stehen und sie messen dem so viel Wert zu. Also es geht ja allein weiter wie 80% der Schüler tragen die gleichen Schuhe. Die tragen alle nur noch Nike Air Force One. Oder alle haben die gleiche Frisur. Von hinten erkennst du die ganzen Jungs nicht mehr, weil die alle hier vorne diesen Pony haben, wie auch immer. Und daran orientieren die sich. Und ich glaube, das ist ganz, 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 ganz dramatisch. Weil wenn ich mich zurückerinnere, als ich jung war, ich hatte auch Vorbilder, aber diese Vorbilder haben sich meistens irgendwie auf Promis beschränkt und auf das direkte Schulumfeld vielleicht. Und ich habe probiert, die nachzuahmen, natürlich, wie es jeder zu einem gewissen Grad tut, um auch so angesehen und beliebt zu sein. Und diese Kinder, die definieren sich komplett nur noch über diese externen Dinge. Und deswegen probiere ich da am Vormittag große Arbeit bei den Kindern zu leisten, um ihnen zu sagen, es kommt nicht auf die externen Dinge an, sondern es kommt darauf an, wie fühlst du dich im Inneren? Und diese innere Arbeit, die musst du natürlich auch erstmal etablieren. Du wirst nicht einfach so selbstbewusst oder hast dich automatisch Selbstvertrauen, sondern gerade indem du dir Ziele setzt, Ziele erreichst, an Zielen arbeitest und merkst, boah, okay, ich kann ja doch was oder ich komme ja doch nicht so schlecht an. Dadurch steigt das Selbstvertrauen und das ist auch wichtig, dass wir möglichst früh anfangen, uns mit sowas zu beschäftigen, mit uns selbst. Weil wir haben ganz viele Männer und Frauen, die kommen zu uns mit Anfang 30 oder auch teilweise mit Ende 30 noch, die wissen nicht mehr, was das Wort Selbstvertrauen überhaupt bedeutet. Wir werben nicht damit, wenn wir Klienten suchen, wir geben dir Selbstvertrauen, sondern wir haben dann natürlich auch, wir schreiben es natürlich, wie jetzt jemand in seiner Sprache sprechen würde. Sowas wie, ich bin sehr schüchtern oder ich traue mich nicht, anderen meine Meinung zu sagen. Das sind ja so diese Sätze, die jemand aussprechen würde, dem Selbstvertrauen fehlt. Und deswegen, wir sehen es als unsere Mission an, wirklich Menschen, also meine große Mission ist immer, weil ich sehr, 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 sehr unglücklich war, ich will Menschen glücklich machen. Und ich glaube, das geht sehr stark darüber, indem du Menschen Selbstvertrauen gibst.
Absolut, ja. Definitiv. Und ich glaube, da ist auch die Schnittmenge zwischen unseren beiden Themen. Ich glaube, wer ein gutes Selbstmanagement hat, der stärkt auch sein Selbstvertrauen damit, glaube ich. Und wer ein Selbstvertrauen hat, der hat in der Regel auch ein gutes Selbstmanagement. Ja, also das ist
ganz genauso ist es, ja. Und man muss diesen Teufelskreislauf irgendwie durchbrechen.
Das ist absolut, ja. Ja, super. Finde ich mega spannend. Also vielleicht, wenn ihr Lust und Laune habt, mal in ein paar Wochen, Monaten nochmal so eine direkte Folge zu dem Thema. Wäre sicherlich sehr, sehr interessant auch. Und interessant auch natürlich jetzt, wo kann man mehr über euch erfahren, wenn jetzt jemand sagt, finde ich cool, ihr habt ja auch einen coolen Podcast, Videopodcast sogar, im Gegensatz zu hier diesem Audio-Podcast nur. Erzählt mal ein bisschen mehr, wie kann man in das Thema einsteigen, wenn jetzt jemand sagt, ich fühle das eigentlich auch, was ihr jetzt da erzählt habt. Wo kann man mehr über euch erfahren, wo kann man euch folgen und wie kann man mit euch Kontakt aufnehmen sozusagen?
Okay, also ich würde sagen, wenn man einfach erstmal so reinschauen will und sagen will, okay, hey, würde mich mal interessieren, was die Jungs da so zu sagen haben. Entweder klar in unserem Podcast, bewusst, selbstbewusst heißt der. Haben wir auch mittlerweile 80 Folgen. Ist krass, wir hätten nie gedacht, dass wir das mal so lange durchziehen. Ist eher so als
Schnapsidee. Ja, schwer.
Und auch auf unserem Instagram-Kanal Soziale Matrix, da haben wir auch, keine Ahnung, 400, 500 Beiträge mittlerweile und wir posten halt gerne einfach so ein bisschen so irgendwelche Posts, die halt motivieren sollen, die so ein bisschen in das Thema einführen. Klar, wenn man jetzt sagt, okay, mich würde es ein bisschen intensiver interessieren, dann wahrscheinlich eher unsere Homepage, also soziale-matrix.de. Da kann man sich dann auch mal unser Mentoring anschauen, was das so zu bieten hat, wenn man da sagt, hey, ich möchte wirklich intensiv an mir arbeiten. Muss man natürlich dazu sagen, muss man auch bereit sein, dann wirklich Zeit zu investieren, weil das ist nichts, wo man sagt, hey, ich chill zu Hause auf meiner Couch und werde dann selbstbewusst, sondern das ist wirklich dann meistens mentale Arbeit, also viel mentale Arbeit, sowas. Ja.
Genau. Mentales Training, ja. Das Wort Training ist, da steckt alles drin, ja. Genau.
Aber es hört sich ein bisschen besser noch als Arbeit an.
Ja, im Endeffekt, ich denke mir bei sowas halt immer, klar, ist vielleicht ein bisschen intensiv am Anfang ein Investment, aber wenn ich jetzt so zurückschaue, wo ich damals war und wo ich jetzt bin, ich würd 10-mal so viel Arbeit investieren, um an diesen Punkt zu kommen, wie ich mich jetzt fühle. Also so, ja, die Leute, wenn wir die fragen am Anfang von so einem Mentoring, von einer Skala von 1 bis 10, wie selbstbewusst bist du, wie fühlst du dich innerlich, sagen fast alle, ja, so 2 bis 3. Und ja, mittlerweile bin wir so anschauen, also ich fühle mich eigentlich durchschnittlich wie eine 8 bis 9. Also ja. Und ich glaube, das geht den anderen beiden genauso.
Ja, voll. Und gerade, das ist natürlich auch was Tolles, wenn so Klienten dann nach 3 Monaten sagen, dass sie auch bei einer 6 bis 7 angelangt sind. Das ist halt, das ist Balsam für die Seele. Was anfänglich mal als ein Hobby und Hilfe für andere angefangen hat, ist halt dann irgendwie eine Art Firma geworden. Aber gut, so kriegen wir halt mehr Reichweite, ne, um noch mehr Menschen helfen zu können. Es geht dir ja genauso.
Ne? Ja, auch das Beiprojekt hat das Hobby begonnen, jetzt ist es mein Fulltime-Job.
Ja, ich erinnere mich an deinen Switch noch als du gesagt hast, ich höre jetzt mit meinem anderen Job auf, ich mache nur noch das hier.
Ja, absolut. Ich mich. Und wie er sagt, dass anderen Menschen zu helfen, macht einfach unheimlich glücklich auch. Ja. Ja,
definitiv. Du bereust das auch nicht, oder? Deinen Switch genutzt haben.
Definitiv. Alles gut, ja, super. Ja, super. Ich danke euch beiden. Mein letztes Wort für diesen Podcast trifft es, glaube ich, auch ganz gut. In Österreich gab es mal, eine Bausparkasse, ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Die hatte so den Werbeslogan, rechtzeitig drauf schauen, dass man es hat, wenn man es braucht. Ja? Und ich glaube, das trifft auf das Thema Selbstbewusstsein und Selbstmanagement sehr gut zu. Insofern, danke für eure Zeit. Die Einladung steht sehr, sehr gerne, wenn ihr nochmal kommen wollt.
Danke dir.
Wenn ihr vertiefen wollt, sehr gerne. Und das letzte Wort gehört euch beiden. Wenn ihr noch so ein Shoutout oder eine kurze Nachricht an die Community habt, dann sehr gerne her damit. Und ja, wir bleiben auf jeden Fall in Kontakt. Vielen Dank für eure Zeit.
Ja, Wolfi?
Wolfi? Okay. Ich gebe wie immer gerne an dich ab, Dennis.
Alles klar. Nee, erstmal danke für die Einladung. Danke hier auch für die Möglichkeit, mal bei dir im Podcast reinzuschauen oder mitzumachen. Ist nämlich ziemlich witzig. Ich habe deinen Namen so oft gehört aus Wolfis Mund. Ich wusste nie, wer dahinter steckt. Okay. So wirklich so viele Jahre lang immer. Thomas Mangold. Deswegen ist es echt cool, mal so jetzt hier so zu stehen. Ich glaube, für den Wolfi ist es so ein bisschen wie, als würde er so sein Promi-Idol mal live kennenlernen.
Ja, cool. Also du bist auf jeden Fall lange, lange mein Mentor gewesen. Ich meine, du kanntest mich nie, aber wir haben ja den Kontakt tatsächlich auch geknüpft, weil ich dich in einer unserer Stories verlinkt hatte.
Genau.
Ja. Und du hast mir aus einer unheimlich schweren Zeit rausgeholfen mit deinem Podcast, muss ich wirklich sagen. Ich habe ganz, ganz lange sehr, sehr wenig von mir gehalten, was zum Großteil daran lag, dass ich nicht mein eigenes Leben in die Hand genommen habe. Dass ich ein Hänger war, der keinen Bock hatte, für sich selbst einzustehen. Und ich weiß nicht, wie ich auf deinen Podcast gekommen bin. Bestimmt habe ich irgendwas gegoogelt in Richtung Organisation, organisierter werden, sonst irgendwas. Auf jeden Fall hast du mich gecatcht, deine sympathische Art und Weise. Und ich bin dafür sehr dankbar, weil ich glaube auch, dass es unsere Firma nicht geben würde, wenn ich deinen Podcast nicht angehört hätte.
Ja,
wahrscheinlich. Was natürlich ein wahnsinniges Lob für dich ist, das darfst du gerne annehmen. Danke dafür und auch vielen Dank, dass wir hier im Podcast sein durften. Und ich denke, wir kommen mit Sicherheit darauf zurück, dass wir uns in einer anderen Folge noch mal ein bisschen intensiver mit dem Thema beschäftigen.
Ja, vielen Dank ihr beiden für das tolle Interview im Nachgang und wir werden das Thema ganz bestimmt noch vertiefen, denn das ist wirklich etwas, das sehr, sehr wichtig ist, denke ich, und auch sehr, sehr spannend ist. Die ganzen Links zu den Jungs, zum Podcast, zu Instagram, zur Website, die findest du natürlich auch in den Shownotes und ich sage wie immer vielen, vielen lieben Dank fürs Dabeisein, mach's gut und genieß den Tag. Ciao, ciao.